Ja, vielen Dank für die Auswahl der Lieder, die uns auf das Thema auch hinführt. Und wir sind ja schon unterwegs, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde. Schuld, Buße, eigentlich ein unbequemes Thema. Aber trotzdem, denke ich, ist es wichtig, sich dieses Thema einmal anzunehmen, weil es ein biblisches Thema ist und auch wichtig ist. Psalm 51 haben wir vorhin ausschnittweise im Wechsel gelesen. Das ist einer der sogenannten sieben Bußpsalmen in der Bibel. Von den 150 Psalmen, sieben Bußpsalmen, so knapp 5% der Texte. Ist nicht viel, aber dennoch nicht unwichtig. Andererseits, das Thema Buße ist ja nicht gerade populär. Es ist ja auch negativ besetzt. Denn wer tut schon gern Buße? Entweder wird es bagatellisiert, ja, dann bisschen zur Geldbuße, aber Buße hat eigentlich immer etwas mit Erkenntnis und Bekenntnis von Schuld zu tun. Nur, wer erkennt und wer bekennt schon gerne seine Schuld? Wer erkennt schon gerne seine eigene Schuld? Im gesellschaftlichen Bewusstsein wird uns das ja vorgemacht und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Es gibt ein zurückgehendes Schuldbewusstsein. Im öffentlichen Leben, wenn jemand sagt, ich darf das, ich habe einen Anspruch darauf. Ich erinnere mich jetzt an die letzte deutsche Gesundheitsministerin, die also jahrelang mit ihrem Dienstwagen sich nach Spanien chauffieren ließ, um dort angeblich zu arbeiten. Und dann die moralische Frage kam, darf die das? Kann sie nicht privat eine Reise machen dorthin? Oder warum muss der Staat das bezahlen? Und sie sagt, ich habe einen Anspruch darauf. Und auch andere, wenn man also in die Zeitung schaut, wenn es dort um Rechtsverfahren geht, auch hier in Österreich, das Schuldbewusstsein ist nicht wirklich da, in manchen Fällen. Ich darf das, ich habe einen Anspruch, ich habe von nichts gewusst. Aber auch in Familien und in Beziehungen ist Schuld ja durchaus ein Thema. Man kann Schuld ja auch kultivieren in einer Familie. Bis dahin, dass man einander auch mit Schuld erträgt und erleidet, damit die Familie bloß nicht auseinanderbricht, wo also der soziale Druck, die soziale Kontrolle gegen die Schuldverstrickung in einem familiären System kämpft. Und wie ist das in einer christlichen Gemeinde? Dort, wo Menschen miteinander leben, die sehr verschieden sind, die heilig sein wollen, wie wir es gesungen haben, die darum ringen, dass Gott uns rein macht, darf eine Gemeinde auch der Schuldigen oder der Sünder sein? Wer bewusst lebt, merkt, wir können der Schuld in unseren ganz komplizierten Verhältnissen nicht entrinnen. Es ist wie ein Schatten, der zu unserem Leben gehört. Der Schatten ist immer irgendwo sichtbar, auch wenn wir ihm im Moment vielleicht den Rücken zukehren, so wie der Schatten hier jetzt hinter mir ist. Ich sehe ihn nicht, aber er ist da. Und das gilt auch sicherlich für Menschen, die mit Gott leben wollen. David selbst, ein sehr frommer Mensch, der hat ja eine Menge Psalmen gedichtet und tolle Lieder geschrieben. Er wusste von Schuld und auch von Buße. Dieser Psalm 51, einer der Bußpsalmen, stammt von David. Und er leidet auch unter Schuld. Der Bußpsalm ist im Endeffekt ein Leidenspsalm. Ein Leidenspsalm. Wo jemand, der mit Gott wirklich leben möchte, darunter leidet, dass er sich losgerissen hat von Gott durch eine Tat. Dass jemand daran leidet, an der Schuld, die zwischen Gott und einem Menschen steht. Schwer. Und lastend, auch wenn ein Schatten kein Gewicht hat. Ein Schatten kann sehr schwer sein, auch wenn wir ihn nicht anheben können. Und überdies, wer den Psalm, dazu lade ich auch nochmal ein, wie Andreas Schoch das vorhin getan hat, zu Hause nachliest, Psalm 51 in ganzer Länge, der merkt, dass Schuld in diesem Psalm sehr variabel ist. Es wird sehr vielfältig beschrieben, als Verkehrung, als Verzerrung, als eine Gesinnung, ein Denken, eine Haltung, die mit Gottes Willen nicht in Einklang steht. Eine Verfehlung, Abirrung, wo man genau eigentlich weiß, wohin der Kurs geht, aber man entscheidet sich für einen ganz anderen Weg, in der Hoffnung, dann irgendwann wieder den Kurs zu finden. So beschreibt David das im Psalm 51. Schuld ist sehr variabel, aber Schuld wird als solche von ihm erkannt. Das finde ich ganz wichtig. Er sagt, ich weiß, ich habe Unrecht getan. Das ist schon ein großer Schritt. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Und nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst, Gott, habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Dein Richterspruch kann niemand tadeln. Also kein Einspruch und keine Wiederaufnahme des Verfahrens. Schuld zu erkennen, geh noch mal eine weiter, nach vorne. Können wir noch weitergehen? Weiter. Noch ein Stück. Und noch eine. Da, Dankeschön. Schuld zu erkennen ist Ausdruck persönlicher Reife, auch im Glauben. Schuld zu erkennen ist Ausdruck persönlicher Reife, auch im Glauben. Es ist ja eine Illusion, wenn wir meinen, wir könnten ein schuldloses Leben führen. Es ist ja ein Zeichen für einen unreifen Glauben. Wenn jemand sagt, ich bin Christ und ich kann ein schuldloses Leben führen. Auch wer so etwas verkündigt, das würde ich gerne in Frage stellen. Wenn jemand sagt, du bist Christ, du hast ein schuldfreies Leben, alles gar kein Problem, dein Leben als Christ ist ein voller Erfolg. Das ist eine Illusion. Man mag zwar eine strahlende Erscheinung sein, aber wenn diese Illusion zerbricht, dann fängt man an, eigene Schuld zu erkennen und auch den eigenen Schatten wahrzunehmen. Schuld erkennen ist Ausdruck persönlicher Reife. Und ein nächstes, Leiden unter der Schuld ist auch ein Ausdruck persönlicher Reife. Man versucht ja gerne, von Schuld abzulenken. Auf den ersten Seiten der Bibel geschieht das ja schon. Da hat Gott eine Regel gesetzt, nehmt nicht von diesem Baum. Und dann geschieht das eben. Dann greift jemand zu. Und der Mann wird angesprochen. Was hast du da getan? Und er verweist weiter auf die Frau, die du Gott mir gegeben hast. Gottes Schuld. Und die Frau sagt, die Schlange war's. Es sind also immer die anderen. Man kann Schuld von Schuld ablenken. Man kann auch versuchen, Schuld zu vergessen und zu verdrängen. Ich glaube, das gelingt manchmal auch ganz gut. Man kann auch versuchen, Schuld zu bagatellisieren, nach dem Motto, wir sind doch alle kleine Sünderlein. Ja, so wie das mit dem Fridolin vorhin war. Ja, das mit der, die Schokolade gegen den Bußgeldbescheid aufgewogen wird. Ja, das, so kann man das ja eigentlich auch ausgleichen oder bagatellisieren. Oder man macht den Versuch, sich zu entschuldigen. Ich entschuldige mich, anstatt zu sagen, ich bitte dich um Entschuldigung. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, dass ich mich nicht selbst entschuldigen kann, sondern ich kann nur jemanden bitten, das zu entschuldigen, was ich getan habe. Ich bitte um Entschuldigung durch dich. Ich glaube, wer von Schuld ablenkt, Schuld vergisst, verdrängt, bagatellisiert, ist auch ein Zeichen für einen unreifen Glauben. Jeder Versuch misslingt schließlich, denn der Schatten bleibt, auch wenn ich ihm den Rücken zukehre oder er mir im Rücken ist. Schuld ist etwas, mit dem man alleine nicht fertig werden kann. Es ist, denke ich, wichtig, Schuld zu erkennen, aber auch Schuld zu bekennen. Dass man der Schuld eben nicht entfliehen will, sondern sich der Schuld stellt. Ich selbst habe es erlebt, ich habe mal einen Umzug, eine Übersiedlung geleitet und habe dabei einen kleinen Lastwagen gefahren. Und auf einer langen Strecke macht man ja mal Pause, wenn also die Fahrzeit auch erreicht ist. Und ich habe diesen Lastwagen rangiert auf einem großen Parkplatz. Ich habe dabei ein anderes Auto beschädigt, da war die ganze Heckseite kaputt, weil so ein LKW hat hinten also wenig Sicht. Ich habe das gemerkt, es hat also ganz schön gescheppert und ich habe den Wagen abgestellt. Und dort war eine Tankstelle und ein Restaurant. Ich bin dann hingegangen, habe dort den Tankstellenpächter gesucht und den Restaurantleiter und gesagt, ich habe draußen ein Fahrzeug beschädigt. Ich suche den Fahrzeughalter. Es war außerdem ein ausländisches Fahrzeug. Also versuche diesen Fahrzeughalter zu finden und habe also etwa eine Stunde gesucht danach, nach diesem Fahrzeughalter und ihn nicht gefunden. Und ich musste aber weiter. Ich musste ans Ziel. Ich bin dann weitergefahren mit dem Fahrzeug, ohne eine Nachricht zu hinterlassen an dem beschädigten Fahrzeug. Man kann das Fahrerflucht nennen. Aber was ich gemacht habe, ich habe die nächste Polizeidienststelle angesteuert. Bin also dort direkt zur Wache gegangen, habe gesagt, ich habe ein Fahrzeug beschädigt, dann ist das passiert. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen. Der Schaden ist etwa so. Das sind meine Papiere, meine Unterlagen. Ich habe mich selbst angezeigt. Ich habe nach einem Vierteljahr gehört, dass dieses Fahrzeug, dieses ausländische, dort schon etwa ein halbes Jahr abgestellt war. Das hat mich natürlich erleichtert in dem Moment. Also ich musste keine Strafe zahlen. Aber das wusste ich in dem Moment nicht, als ich mich angezeigt habe. Ich wusste nicht, welche rechtlichen Konsequenzen das hat. Aber es war wichtig, an dieser Stelle der Schuld nicht zu entfliehen, sondern sich der Schuld zu stellen. Und die Schuld auch nicht durch Verschweigen vergessen zu wollen. Ist ja so, wenn ein großer Autobahnparkplatz mit viel Verkehr ist, sowas kann man auch leicht dann in diesem ganzen Trubel übersehen und verschwinden. Schuld kann man nicht durch Verschweigen vergessen. Und es ist gut und wichtig, es vor Gott auszusprechen. Charles Haddon Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger aus England, aus dem 19. Jahrhundert, hat mal gesagt, wir können die Sonne nicht scheinen lassen, aber wir können uns von dem entfernen, was einen Schatten auf uns wirft. Wir können die Sonne nicht scheinen lassen, aber wir können uns von dem entfernen, was einen Schatten auf uns wirft. Ich glaube, im Licht Gottes wird Schuld erkannt, ist aber auch möglich, Schuld zu bekennen. Aber dazu ist Umkehr nötig, Buße. Schuld erkennen, Schuld bekennen und dann auch neu anfangen. Im Neuen Testament finden wir die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da sind drei ganz einfache Elemente drin, die das deutlich machen. Elemente der Buße. Einmal die Reue, dass jemand erkennt, ich habe einen Fehler gemacht und umkehrt. Und dann auch zum Vater geht und die Sünde bekennt, ich habe gesündigt vor dir. Und dann auch Vergebung der Schuld erfährt. Das gehört zusammen. Die Geschichte ist exemplarisch dafür, etwas zu erkennen und zu bereuen, umzukehren, Sünde zu bekennen und auch Vergebung zu erfahren. Buße hat immer ein positives Ziel, auch wenn dieser Begriff bei uns vielleicht in der Gesellschaft negativ besetzt ist. Das positive Ziel von Buße und Umkehr ist immer Vergebung. Psalm 51 heißt es, Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Was für etwas, was Gutes hier an dieser Stelle. Darum erbarme dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen, nimm meine ganze Schuld von mir, wasch mich rein von meiner Sünde. Es ist immer ein gutes Ziel an dieser Stelle. Und es setzt voraus, dass Gott gut ist. Buße hat immer ein positives Ziel, auch die Verwandlung des Menschen. Denn in dem Moment, wo jemand Schuld bekennt und umkehrt, geschieht eine Verwandlung mit ihm durch Gott. Im Psalm 51 heißt das dann so, lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Das heißt, dort verwandelt sich Leid durch Schuld in Freude. Und Einsamkeit, wenn jemand sich vereinzelt zurückzieht durch Schuld, in Gemeinschaft, mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen. Richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlungen, tilge meine ganze Schuld. Und dann, Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört. Und einen Geist, der beständig zu dir hält. Und das sagt einer, der schon lange mit Gott unterwegs ist. Der von Gott berufen ist, zum König eines Volkes, der damit auch eine heilige Funktion hat. Der findet diese Worte. Da habe ich hohen Respekt vor und hohe Achtung. Gott schaffe mich neu. Das Wort für schaffen, was hier im hebräischen Text steht, wird niemals im Hinblick auf menschliches Tun gebraucht. Es bezeichnet immer das, was Gott tut. Ein Mensch kann sich sein Herz nicht neu schaffen. Gott allein kann neu schaffen. Und ein Herz, das völlig Gott gehört, das kann kein Mensch sich selbst bereiten. Ich kann zwar Gott mein Herz und mein Leben anvertrauen, aber Gott ist immer noch der Schöpfer, auch wenn es um Schuld und Sünde und Vergebung geht. Das ist eine andere Art von Verhaltenstherapie, eine Heilung durch Gott, die hier geschieht. Das Verhalten sich auch ändert. Kein Ritus, wie auch immer der gestaltet sein mag, kann ein Herz neu erschaffen, einen Menschen neu machen. Nur Gottes Wirken kann das Innere eines Menschen verändern. Und ein Geist, der beständig zu Gott hält. Ich glaube, wer so betet, der betet und bittet darum, dass er von aller Unbeständigkeit erlöst wird und von einer Macht erfüllt wird, die alles Fühlen, Denken und Wollen durchweht. An dieser Stelle wird vielleicht deutlich, dass das Bußgeld, was jemand zahlen muss, wenn er zu schnell gefahren ist, nicht wirklich zur Umkehr leitet. Es ist eine Strafe, die jemand zahlen muss. Buße setzt voraus, dass ein Mensch sich ändert in seinem Verhalten und in seinem Denken. Eine echte Verwandlung findet statt. Wer das Geld hat, die Strafe zu bezahlen, wird sie zahlen. Gerade in großen Rechtsfällen ist das so, auch im Kleinen. Und dann geht es weiter wie bisher. Was passiert an dieser Stelle, ist eine völlige Verwandlung im Fühlen, Denken und Wollen. Und dass die Macht Gottes einen Menschen durchweht. Darin begründet liegt dann, was David noch schreibt, dass er wieder Freude erlebt und wieder mit der Gemeinde jubelt. Jemand hat mal gesagt, wenn die Erlösten nur etwas erlöster aussehen würden, dann könnte ich auch glauben, wenn die Erlösten etwas erlöster aussehen würden. Vielleicht ist das wichtig, so einen Psalm auch mal wahrzunehmen. Zu sagen, ja, ich bin erlöst, aber ich brauche auch immer wieder die Erlösung. Und das führt zur Freude und auch zur Gemeinschaft in einer Gemeinde. Gehört aber dazu, dass man dann authentisch ist, Schuld erkennt, Schuld bekennt, aber auch Vergebung erfährt. Schuld zu bekennen ist nichts, was einen Menschen erniedrigt, sondern etwas, was einen Menschen befreit. Und die Folgen der Vergebung? Wer die Vergebung Gottes empfangen hat, wird von sich aus bemüht sein, auch die Vergebung der Menschen zu erlangen. Das ist auch wichtig. Der Fridolin hatte das ja angedeutet vorhin. Er kann das ja Gott sagen. Das mache ich ja auch. Ja, wenn ich schuldig werde, ich weiß, zu Gott kann ich immer kommen und kann ihm das sagen. Aber wie schwer fällt es manchmal, es dann auch Menschen zu vermitteln? Wie ist das, wenn man den, an dem man schuldig geworden ist, um Verzeihung bittet? Das fällt nicht immer leicht, weil das eine Frage an unseren Stolz ist. Oder wenn der angerichtete Schaden nach Möglichkeit wieder gut gemacht wird. Das fällt nicht immer leicht und kann auch seinen Preis haben. Oder wenn ich die Worte Jesu im Ohr habe, die er zu der Frau spricht, die da bedrängt wird von denen, die sie gerne steinigen möchten, und hinterher steht sie da alleine mit Jesus und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, du kannst gehen, aber dann das Aber tu diese Sünde nicht mehr. Oft leben wir ja nach dem Prinzip, wir sündigen und es fühlt sich gut an und wir bitten Gott um Vergebung, machen dann aber weiter wie bisher. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, du kannst gehen, du bist frei, aber tu diese Sünde nicht mehr. Buß hat etwas mit Erkenntnis zu tun, mit Bekenntnis und Verhaltensänderung. Und Verhaltensänderung ist sicherlich mehr als ein Bedauern. Man kann ja einerseits sagen, es tut mir leid, aber nach zugesprochener Vergebung weitermachen wie zuvor. Das ist keine Buße und Umkehr an der Stelle. Verhaltensänderung ist mehr als ein Bedauern. Jemand hat mal gesagt, wenn Buße Bedauern wäre, dann wäre die Hölle voll mit bußfertigen Menschen. Wenn Buße Bedauern wäre, dann wäre die Hölle voll mit bußfertigen Menschen, die zwar ihren Zustand bedauern, aber ihr Verhalten nicht ändern wollen. Auch ein Zeichen für einen unreifen Glauben. Daher ist Buße so wichtig und ein wichtiges Thema. Wenn nämlich Verkehrung, Verzerrung oder wenn etwas mit Gottes Willen nicht in Einklang steht, geschieht, ist Umkehr nötig. Im griechischen Wort heißt das Metanoia, dieses Wort für Umkehr und Buße, bezeichnet die Änderung des Sinnes, des Denkens und des Verhaltens. Ein Umdenken, eine Veränderung des Denkens und Verhaltens. Und ich glaube, dass an dieser Stelle Glaube auch reift und sich verändert. Und schließlich hat das, was Gott dann an uns tut, auch Folgen im Verhältnis mit unseren Mitmenschen. Wir werden sicherlich immer wieder schuldig werden, Menschen gegenüber, bis hin in die Gemeinde. Aber wir können unser Verhältnis zu den Mitmenschen und den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde nicht aus unserem Glauben ausklammern. Das wird nicht gelingen. Ich denke, diese Schritte sind wichtig im Umgang mit Schuld und in einer Buße und Umkehr, die nichts Negatives ist. Wenn man Schuld erkennt und bekennt, ist das, denke ich, ein Zeichen von persönlicher Reife, dass man auch dazu steht, wie man sich verhalten hat und wie man ist. Wenn man dann Vergebung der Schuld selbst erfährt, ist das ein Prozess der persönlichen Reife im Verhältnis zu Gott. Das macht etwas, auch mit meiner Gottesbeziehung. Und wenn ich schuldhaftes Verhalten in Zukunft vermeide, auch wenn ich weiß, ich werde immer wieder schuldig werden, ist das auch eine persönliche Reife gegenüber anderen Menschen, dem Nächsten. Aber jetzt müsste man ja fragen, was ist mit den Dingen, die nie wieder gut gemacht werden können? Was ist mit den Dingen, die nie wieder gut gemacht werden können, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist und da steht noch Schuld im Raum? Dieser Psalm 51 hat ja einen Anlass, der angegeben ist im Vorwort, wenn man den mal nachliest. Es geht darum, dass der König David ein Verhältnis hatte mit einer Frau, die nicht seine war, zumindest zunächst nicht. David möchte die nämlich gern zur Frau haben, die Bathseba. Nur die ist bereits verheiratet und er auch. Aber David bricht die Ehe und schwängert diese Bathseba. Als das erkannt wird, dass die Frau schwanger ist, was macht man mit ihrem Ehemann? Der Ehemann ist ja am Weg. Und als König hat man ja so seine Möglichkeiten. Man schickt ihn eben in die vordersten Reihen im Krieg. Sein Mord an vorderster Front zur Lösung eines Problems. Und das Ganze noch ein Heldentod, wenn man das mal nachliest. So wird einer ermordet und gleichzeitig zum Helden gemacht, damit ein König eine Frau bekommt. Aber damit ist ja die Schuld und Sünde immer noch im Raum. Und diese Schuld gegenüber diesem Mann ist nie wieder gut zu machen. Der fällt im Feld. Und das weiß David. Das ist eine Schuld, die immer noch da ist, die er nie bereinigen kann mit diesem Menschen. Ein einziger Weg bleibt ihm und den erwähnt er im Psalm 51. Er sagt zu Gott, wenn ein Mensch dir Herz und Geist gibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht zurück. Ein solches Opfer weist du nicht zurück. Ich glaube, das ist die einzige Wiedergutmachung in diesem Fall. Nicht durch ein Substitutopfer nach dem Motto, ich habe etwas Böses getan, das kann ich nicht mehr klären, deswegen kompensiere ich das durch eine gute Tat, durch hohe Spenden oder dadurch, dass ich mir vornehme, ein noch besserer Mensch zu werden und meinen guten Ruf wieder aufzubauen. Es geht darum, sich selbst als Opfer zu bringen. Das zerknirschte Herz, das dazu bereit ist, sich von Gott neu schaffen zu lassen. Wo jemand weiß, ich bin allein auf Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen, weil ein Mensch mir diese Gnade und Barmherzigkeit nicht mehr erweisen kann, wenn ich um Entschuldigung bitte. Und wie kann man mit Erkenntnis von Schuld und dem Bekenntnis von Schuld und Vergebung in einer Gemeinde umgehen? Ich möchte dazu Dietrich Bonhoeffer zitieren. Er hat Folgendes beschrieben. Er sagt, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander leben, aber nicht als die Unfrommen, die Sünder. Jetzt möchte ich fragen, können wir ohne auf die Erkenntnis und das Bekenntnis von Schuld zu verzichten, eine Gemeinde der Sünder sein? Können wir das ertragen, eine Gemeinde der Sünder zu sein? Dietrich Bonhoeffer stellt fest, das hören wir gleich, aber ich habe dazu noch ein paar Worte vorweg. Dietrich Bonhoeffer sagt, die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Und dann heißt es, die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Sünde macht einsam. Je einsamer ein Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihm. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. So beschreibt Dietrich Bonhoeffer das, denke ich, sehr zutreffend. Sünde macht einsam, auch aus einer frommen Gemeinschaft heraus. Durch die Erkenntnis der Sünde und das Bekenntnis der Sünde aber, dadurch, schreibt Bonhoeffer, bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens herein. Und, wie Spurgeon dann sagt, wir können uns von dem entfernen, was einen Schatten auf uns wirft. Also Buße und Umkehr setzt eine völlige Veränderung unserer Denkweise in Bezug auf Gott und die Sünde voraus. Es ist aber eine Veränderung, die alles umfasst. Den Willen, das Denken, das Gefühl und das Leben. Und das zu Gottes Ehre. Wie auch immer wir zukünftig mit Sünde und Schuld umgehen, ich denke, es ist wichtig, sich dem zu stellen. Zu sagen, ich erkenne, wenn ich schuldig geworden bin. Ich bekenne es. Und ich erfahre Vergebung. Vielleicht ist es hin und wieder wichtig, Sünden zu bekennen. Ich lade einfach mal zu einem Sündenbekenntnis bei diesem Anlass ein. Wir sehen gleich einen Text. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch ihn mal durchliest. Ich werde den Text dann sprechen und wer ihn mitsprechen möchte, ist eingeladen, das zu tun. Das sind drei Abschnitte. Ich lese diesen Abschnitt. Wer ihn mitsprechen möchte, ist eingeladen, das zu tun. Herr, du hast die Welt so geliebt, dass du dich in unser Leben, ja in unseren Tod hineingegeben hast. Wir bekennen dir, dass wir dir diese Liebe zu wenig gedankt haben. Wir nehmen mal den zweiten Abschnitt. Ich lese den zweiten Abschnitt. Oft haben wir nur an uns, unser Recht und unsere Anerkennung gedacht, aber nicht daran, was unseren Mitmenschen und den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde an Recht, Anerkennung und Verständnis zukommt. Ich lese, Herr, vergib uns unsere Schuld und wandle unsere harten Herzen durch die Macht deiner Güte. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört, und einen Geist, der beständig zu dir hält. Amen.